Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Kleine Tretroller mit Elektromotor könnten bald auf deutschen Straßen unterwegs sein. Welche Erfahrungen Tschechien mit den Geräten gemacht hat, dazu gleich mehr. Wahlwerbung, Lkw-Fahrer und die Luftverschmutzung. Drei Themen, die unsere europäischen Nachbarn diese Woche beschäftigt haben. Die Hintergründe beleuchten wir in unserer Rubrik Die Themen der anderen. Und wir blicken auf das rumänische Dorf Moisei. Das hat sich mit dem EU-Beitritt des Landes stark verändert und die alten Traditionen verschwinden langsam. Das ist Europa heute an diesem Freitag. Herzlich willkommen. Tretroller mit elektrischem Antrieb. Darüber wird zurzeit im politischen Berlin intensiv diskutiert. Denn die sogenannten E-Scooter sind stark im Kommen und spielen in Städten eine immer größere Rolle. Damit kommen auch neue Fragen auf. Gehören die Geräte auf die Straße, den Radweg oder sogar den Bürgersteig? Letzteres ist wohl vom Tisch. Dennoch wird im Bundesrat nochmal über die Details gesprochen werden, bevor heute über die Zulassung der E-Scooter abgestimmt wird. In Paris, Madrid oder auch Prag fahren die Gefährte schon seit einiger Zeit. Wie gut das in Tschechiens Hauptstadt funktioniert, berichtet Peter Lange.
Prag im Stadtteil Podolí morgens um 8. An der Straßenbahnhaltestelle Branik, direkt an der Moldau, stehen ordentlich aufgereiht mehrere Elektroroller. Besonders jüngere Leute fahren von hier aus mit den Rollern in die Innenstadt. Einer von ihnen ist Jan, 35 Jahre alt, von Beruf Techniker. Ich benutze die Elektroroller gern, das ist eine gute Sache. Hier steht man morgens oft im Stau. Wenn ich schnell in die Stadt will, dann ist der Roller für mich ideal. Einfach die App klicken, dann auf den Roller und schon geht es los. Seit Ende September vergangenen Jahres haben die E-Scooter Prag erobert. Damals hat die Stadt mit 4 Anbietern ein Memorandum unterzeichnet, in dem die Bedingungen und Auflagen festgelegt sind. Inzwischen erfreuen sie sich bei Einheimischen und Touristen steigender Beliebtheit. Die Strecke hier an der Moldau ist super. Aber wenn man weiter in die Stadt fährt, gibt es keine Radwege mehr. Auf den Straßen zwischen den Autos ist es aber zu gefährlich, deshalb fahre ich dort auf den Gehwegen. Was aber verboten ist und theoretisch mit 80 Euro Buße geahndet wird. E-Scooter sind den Fahrrädern gleichgestellt und dürfen nur auf der Straße gefahren werden. Es ist nicht die einzige Regel, die missachtet wird. Adam Scheinherr, stellvertretender Oberbürgermeister und Verkehrsstadtrat, sieht denn die Einführung der E-Scooter heute mit gemischten Gefühlen. Positiv sei, dass die Roller ohne Emissionen auskommen, aber das Negative überwiege. Ich sehe 2 wichtige negative Punkte. Erstens, die Elektroroller fahren mit bis zu 25 km/h häufig auf Gehsteigen unter Fußgängern. Und zweitens, sie werden dann irgendwo abgelegt, irgendwo im denkmalgeschützten Raum von Prag. Und häufig liegen sie dann so im Weg, dass sie sehbehinderten Menschen Probleme bereiten. Aber nun sind die Roller da und man muss irgendwie mit ihnen und ihren Benutzern umgehen. Schwerwiegende Unfälle hat es wohl noch nicht gegeben, aber eine Extra-Statistik wird auch nicht geführt. Die entscheidende Frage bleibt, wer setzt die vereinbarten Regeln durch und wer ahndet Verstöße?
Tschechiens Erfahrungen mit E-Rollern. Ein Bericht von Peter Lange.
Belgrad, Paris, Moskau, Rom.
Die Themen der anderen.
Was bewegt andere europäische Länder und worüber wird in Europa aktuell geredet? Diesen Fragen wollen wir zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion ab jetzt regelmäßig nachgehen. Und zwar jeden Freitag in der Rubrik Die Themen der anderen. Denn viele europäische Länder führen ganz eigene Diskussionen und Debatten und diese Vielfalt wollen wir sichtbarer machen. Tanja Köhler, die erste Meldung, die Sie mitgebracht haben, kommt aus Frankreich und hängt mit den Europawahlen zusammen. Worum geht es genau?
In Frankreich haben Radio und Fernsehen am Montag damit begonnen, Wahlspots der verschiedenen Parteien auszustrahlen. Die Zeiten für die einzelnen Spots sind dabei allerdings recht unterschiedlich. Zunächst einmal hat jede Liste mindestens 3:30 zur Verfügung. Je nachdem, wie viele Abgeordnete eine Partei oder Gruppierung unterstützen und wie der Erfolg bei den letzten Wahlen war, gibt es aber deutlich mehr Sendezeit.
Wie sieht das denn konkret aus?
Nehmen wir zum Beispiel die Liste Renaissance, die von Präsident Macrons La République en Marche unterstützt wird. Die bekommt 55 Minuten und 43 Sekunden. Die rechtsextreme Liste von Marine Le Pen kommt auf 48 Minuten und 11 Sekunden. Diese genauen Zeiten und Regeln legt übrigens eine Regulierungsbehörde fest.
Welche Regeln gibt es denn für Wahlwerbespots in Deutschland?
Ja, diese Wahlspots gibt es natürlich auch bei uns und über die sind einige unserer Hörerinnen und Hörer manchmal auch etwas irritiert. Man muss aber dazu sagen, wir sind staatsvertraglich dazu verpflichtet, Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen vor Wahlen angemessene Sendezeit einzuräumen. Dabei ist aber wichtig zu wissen, dass allein die Parteien für den Inhalt dieser Spots verantwortlich sind. Unsere Prüfungsrechte sind da sehr eingeschränkt. Wir dürfen einen Wahlwerbespot nur dann zurückweisen, wenn er offenkundig und gravierend gegen allgemeine Strafgesetze verstößt.
Umweltschutz und Migration, das sind in vielen Ländern die Top-Themen vor den Europawahlen nächste Woche. In Bulgarien ist das nicht so. Worüber wird dort diskutiert?
In Bulgarien wird gerade mit Lkw-Fahrern Wahlkampf betrieben. Die Regierung in Sofia kritisiert nämlich, dass Europa das bulgarische Speditionsgewerbe benachteiligen wolle. Dadurch sollen 150.000 Familien bedroht sein, erklärte ein Kandidat des Regierungslagers.
Das klingt nach einer hohen Zahl. Was plant denn die EU genau?
Die EU ist gerade dabei, die Arbeitsbedingungen für den Speditionsbereich neu zu regeln. Und darunter fallen eben auch die Lkw-Fahrer. Die müssen ja bekanntlich Ruhezeiten einhalten. Und während dieser Ruhezeiten sollen sie künftig in Hotels übernachten. Außerdem sollen sie nach einigen Wochen zwingend wieder nach Hause fahren müssen. Deutschland und Frankreich sind im Sinne von guten Arbeitsbedingungen auch für diese Regeln. In Ost- und Südosteuropa wird das aber ganz anders gesehen.
Sie haben jetzt Ost- und Südosteuropa erwähnt. Warum ist der Widerstand gerade dort so groß?
Viele Staaten fürchten um die Wettbewerbsfähigkeit ihres Speditionsgewerbes, in dem eben oft auch Niedriglöhne gezahlt werden. Es gibt Zahlen, die die Aufregung erklären können. Nach Angaben der Statistikbehörde Eurostat leisten Osteuropäer rund 70% des internationalen Verkehrs in der EU. In Bulgarien macht der Transportbereich 15% des Bruttoinlandsproduktes aus. Und in diesem Transportbereich sind einige 100.000 Menschen beschäftigt.
Blicken wir noch nach Großbritannien. Dort gab es in dieser Woche Berichte, in denen es heißt, dass Autofahrerinnen und Autofahrern härtere Geldbußen drohen. Wofür?
Nur mal kurz aus dem Auto springen und den Motor laufen lassen, das könnte in Großbritannien in Zukunft teuer werden. Denn genau dafür fordern Stadträte von der Regierung jetzt härtere Strafen. Allen voran der Stadtrat im Londoner Stadtteil Westminster. Darüber berichtet der Guardian.
Sie sprechen von härteren Strafen. Wird denn das Laufenlassen des Motors schon jetzt geahndet?
Ja, aber momentan können die Ordnungsbehörden nur Strafen zwischen umgerechnet etwa 20 und 90 Euro verhängen. Und das auch nur, wenn sie die Person im Auto schon auf den laufenden Motor hingewiesen haben und die Person dann nach einer Minute den Motor noch nicht abgestellt hat.
Warum kämpft denn ausgerechnet der Stadtrat des Stadtteils Westminster jetzt an vorderster Front für diese Strafe?
Weil der Stadtteil Westminster unter der schlimmsten Luftverschmutzung in ganz Großbritannien leidet. Und nach Ansicht des Stadtrats tragen laufende Motoren von haltenden Fahrzeugen unnötig dazu bei. Dabei geht es vor allem um Fahrerinnen und Fahrer von Lieferdiensten und Firmenfahrzeugen. Deshalb fordert der Stadtrat von Westminster, dass Firmen für ein solches Vergehen mit Geldbußen im vierstelligen Bereich bestraft werden sollen. Erste politische Reaktionen gibt es auch schon. Das britische Verkehrsministerium sagt, es will die Empfehlungen für die städtischen Behörden überarbeiten.
Danke, Tanja Köhler. Das waren die Themen der anderen Ausgabe vom 17. Mai. Mit Blick auf die EU-Wahlen hat die Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion noch ein anderes Projekt umgesetzt. Die Europäische Union einfach erklärt, heißt es. In einfacher Sprache werden dort Fragen beantwortet. Zum Beispiel, was genau ist die Europäische Union, wie wird in Europa ein Gesetz gemacht, sind alle europäischen Länder in der EU? Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, geht das über die Website nachrichtenleicht.de oder über Instagram unter nachrichtenleicht. Thank you. Häuser aus Holz mit Schindeldach und einfachem Kachelofen. So sahen bis vor einigen Jahren viele Behausungen im rumänischen Dorf Moisei aus, über das wir diese Woche in Europa heute berichten. Aber der Alltag in Moisei hat sich verändert, seit Rumänien 2007 der EU beigetreten ist. Viele Menschen haben den Ort verlassen und verdienen seitdem ihr Geld im europäischen Ausland. Manche bauen sich damit neue, moderne Häuser. Die Folge? Ein Teil der alten Tradition, der alten Holzhäuser, die das Dorf lange ausgemacht haben, verschwindet. Manfred Götzke und Laila Knüppel haben sich diese Veränderungen in Moisei genauer angesehen und zwei Menschen getroffen, die ganz unterschiedlich damit umgehen.
Das Dach stützt sich schwerfällig auf die Balken der Holzterrasse, die Türen hängen schief in den Angeln. Wie ein rumänisches Großmütterchen sackt das Haus von Jahr zu Jahr mehr in sich zusammen. Todor Kuman öffnet das Holztürchen, schiebt sich ins Dunkel seiner Kindheitstage. Zu neunt haben sie damals hier auf wenigen Quadratmetern geschlafen, erzählt der 76-Jährige. Schon lange ist sein Elternhaus nicht mehr bewohnt. Todor selbst hat sich ein Haus direkt nebenan gebaut, aus Stein mit Wellblechdach. Das ist praktischer als Lehmwände und Holzschindeln auf dem Dach, die alle paar Jahre ausgebessert werden müssen.
Da hinten war der große Ofen. Da konnte man 7, 8 Brote gleichzeitig backen.
Die Lehmwände des Häuschens sind verputzt und hellblau gestrichen, darauf gedruckte Blumenmuster. Solche Verzierungen waren früher in jedem rumänischen Haus hier in den Nordkarpaten zu finden. Jetzt herrscht in den Neubauten im Ort das globalisierte Standardweiß.
Von diesen alten Häusern gibt's nur noch wenige. Die Leute sind jetzt alle in Italien und bauen sich mit dem Geld neue Häuser im modernen Stil. Aber die sind alle unbewohnt, ist ja keiner mehr da.
Wer im Ausland zu Geld gekommen ist, baut sich ein neues, großes Steinhaus im Stil Occidental, wie die Rumänen sagen. Möglichst 4 Stockwerke, Doppelgarage und Balkon mit Stahlgeländer. Die traditionellen Holzhäuser verschwinden, obwohl einige fast so schön sind wie die zur Touristenattraktion erklärten Holzkirchen in der Region. Hallo. Im bayerischen Trachtenjanker, den großen Hirtenhund Patrick neben sich, begrüßt Volker Buletter die Gäste seines Landguts Chessory. Das liegt etwa 30 Kilometer von Moisei entfernt.
Hallo, das ist Patrick.
Paddy. Hallo.
Paddy.
Na du?
Vor ihm liegen Hügel, Wälder, Berge. Hinter ihm ein traditionelles rumänisches Holzhaus, die Balken von Regen, Schnee und Sonne gedunkelt.
Das war der Ursprung, ja.
Das Häuschen stand schon sogar.
Hier stand null, hier stand null, hier war Urwald. Ja, hier ist alles entstanden, was Sie hier sehen, durch die Hand unserer Mitarbeiter und durch unsere Hände, ja. Alle Häuser, die Sie hier sehen, sind sozusagen leer, zerstört, in den Dörfern gekauft worden und hier restauriert und aufgebaut worden.
Volker Buletter geht zu seinem Jeep, um das ganze Landgut zu zeigen. Seine Highland-Rinder, die Wiesen, vor allem aber die alten Holzhäuser, die sie restauriert und als Touristenunterkunft hergerichtet haben. So bewahren die Buletters die jahrhundertealte Tradition der Maramurisch, die mit dem neuen Wohlstand aus dem Westen droht, verloren zu gehen.
Wenn jemand hier heiratet, dann wünscht man sich ja ein Casa de Pietre, ne? Also ein Steinhaus. Ja. Weil das Steinhaus ist natürlich der Begriff von Glück, Wohlstand. Ja. Und der Holzhütte ist der Begriff von Armut, Rückständigkeit. So, und das erklärt auch, als wir hier 2005 anfingen, dann haben wir gedacht, wir wären bescheuert. Ja. Also entweder sind wir bescheuert oder wir haben kein Geld. Oder beides, ja. Warum die Deutschen auf diesen Berg, wo keine Sau hingeht, auf gut Deutsch gesagt, ja, außerhalb des Dorfes Holzhäuser aufbauten. Das ist die, ja. So, mittlerweile sagen sie, boah, hätten wir das vorher gewusst, ja, und so weiter. Ne? Ja, Freunde. Ja.
In den 90ern führte ein Wanderurlaub den Unternehmensberater und seine Frau Lilly in die Karpaten. Sie verliebten sich in die Region und beschlossen, sich hier eine neue Heimat aufzubauen. Volker Buletter packt sein Jeep vor einem bunten Holztor. Dargestellt sind darauf Männer, die ihre Flaschen heben, trinken, feiern, musizieren. Die Bemalung stammt von einem bekannten Künstler der Region. Das Tor sollte verfeuert werden. Buletters Verwalter hat es gerade noch rechtzeitig gefunden.
geht darum, die Familie zu beschreiben, was sie da alles gemacht hat. Trinken, tanzen und so weiter. Ne?
Dahinter steht ein weiteres traditionelles Häuschen, das die Buletas restauriert haben. Gerettet vor dem Abriss.
Es geht ja nicht darum, die alte Zeit zu glorifizieren oder es geht darum, natürlich Identität zu behalten und das prägt ja auch die Kulturlandschaft.
Wir gehen zum Haus, um einen Blick hineinzuwerfen.
Alles, was Sie hier sehen, haben wir auch mit unseren eigenen Leuten gemacht. Unser Team besteht aus 14 Festangestellten jetzt mittlerweile. Wir sind leider, muss man sagen, der größte Arbeitgeber hier im Dorf. Ne? Also es gibt, deswegen sagt er schon, dass es hier auch keine Firmen gibt. So, dann mal rein.
Drinnen erinnert nur noch wenig an eine traditionelle Bauernkarte. Stattdessen erwartet die Gäste eine geräumige, gemütliche Küche, ein modernes Bad. Willkommen im Komfort des Hier und Jetzt.
Das ist jetzt eine Küche, die haben wir entworfen, oder meine Frau, und die haben wir auch in unseren Werkstätten gebaut. Ne? Ja.
Draußen zwischen den Birken neben dem Haus wartet eine Hängematte auf die ersten Gäste. Kokosse strecken ihre Köpfe durch das winterfahle Gras. Volker Buletta geht den Hügel hoch. Zu einem Aussichtsbänkchen.
Einen fantastischen Ausblick. Die ersten Jahre haben wir das natürlich auch mit rosa-rote Brille gesehen, ja, und alle toll und so weiter. Es war natürlich auch vieles, was hier Tradition genannt worden ist, bedingt durch bittere Armut und durch Repression. Das ist ja jetzt weg. Damit ist natürlich auch ein Freiraum geschaffen, der nicht unbedingt immer einen guten Weg nimmt. Brechen auch halt viele gelebte Traditionen weg. Das ist ja klar, wir können ja die Leute hier nicht in einem Freiluftmuseum halten, nur weil es uns gefällt, ja.
Kein Auto ist zu hören, kein Fabriklärm. Nur aus der Ferne klingt Hundebellen zu uns herauf.
Die EU-Mitgliedschaft Rumäniens hat auch in Moisei im Norden des Landes einiges verändert. Laila Knüppel und Manfred Götzke waren dort unterwegs. Alle Reportagen unserer Serie über Rumänien und die EU können Sie auch morgen nochmal komplett hören, wenn Sie mögen. Ab 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk in der Sendung Gesichter Europas. Das war Europa heute an diesem Freitag. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Frederik Rother. Kommen Sie noch gut durch den Tag.